We did it!
Wir haben's geschafft, sagt Keir Starmer. Und wie?
A Labour landslide after 14 years in opposition, a spectacular turnaround in fortunes.
Die BBC spricht von einem spektakulären Erdrutschsieg für den neuen Premierminister und seine Labour-Partei. Die konservativen Tories, die in UK 14 Jahre regiert haben, sind abgeschmiert.
And I take responsibility for the loss,
sagt der jetzt ausgeschiedene Premier Rishi Sunak. Herrscht in Großbritannien jetzt Aufbruchsstimmung?
Bei uns ist es hier in Oxford, aber auch in der Fakultät recht business as usual.
Wir fragen uns heute, wie geht's nach der Wahl weiter? Und was bedeutet der Sieg der Sozialdemokraten für Großbritannien und die EU?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze aber auch für euch ein.
Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace.
Es ist Freitagmittag, der 5. Juli, der Tag nach der Wahl. Und Keir Starmer steht vor Downing Street 10, hält seine erste Rede als neuer Premier.
Our work is urgent and we begin it today.
Die Arbeit ist dringend und wir werden heute damit anfangen, sagt er. Die sozialdemokratische Labour-Partei hat ihre Sitze im Parlament einfach mal fast verdoppelt. Unsere Korrespondentin Christine Heuer hat die Wahlnacht für uns verfolgt. Wie viel hat sie geschlafen?
1,5 Stunden.
Na, dafür klingst du aber recht fit, muss ich sagen.
Hab den toten Punkt überwunden. Der hatte mich am frühen Morgen erwischt.
Sehr gut. Ich habe Christine gefragt. Keir Starmer wird ja oft so als Mr. Boring beschrieben. Was ist der neue Premier für einen Typ?
Der ist befreundet mit seinem Biografen Tom Baldwin. Und Tom Baldwin hat ihn so beschrieben, er hat gesagt, Keir Starmer, das ist der Antipopulist. Mhm. Und ich zitiere das gerne, weil ich das ziemlich treffend finde. Der ist nun wirklich persönlich in seiner Persönlichkeit die Abkehr von dem, was wir mit Boris Johnson, Liz Truss und so weiter erlebt haben. Er ist von Hause aus Jurist, ganz nüchtern, sehr genau, orientiert sich an Fakten. Auch das eine Abwechslung zu zum Beispiel Boris Johnson. Mhm. Er will den politischen Stil im Land wieder normalisieren nach den unruhigen letzten Jahren. Das passt dann dazu. Er hat seine Partei von links in die Mitte zurückgeführt aus Labour, die unter Jeremy Corbyn sozialistisch ausgerichtet waren, hat er wieder Sozialdemokraten gemacht und sie damit wählbar gemacht für eine Mehrheit im Land. Damit ist er, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ein pragmatischer Politiker, der glaubwürdig wirkt und seriös.
Und der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, was er ja auch im Wahlkampf immer wieder betont hat.
Ja, er hat immer gesagt, sein Vater sei Werkzeugmacher gewesen und seine Mutter Krankenschwester. Und ja, man kann sagen, das ist ein Working-Class-Background. So hat er das selber auch beschrieben. Aber er kommt jetzt wirklich nicht aus armen Verhältnissen in dem Sinne. Er kommt eher aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, wo das Geld dann aber auch mal knapp werden konnte. Was man ihm abnehmen kann, ist, viele Menschen haben ja jetzt auch Probleme, in ihrem Alltag alles zu bezahlen. Es bleibt einfach zu wenig Geld übrig, weil die Preise so wahnsinnig angestiegen sind. Also was man ihm abnehmen kann, ist, dass er sich da einfühlen kann. Und das war bei Rishi Sunak zum Beispiel überhaupt nicht so. Der ist ja Multimillionär.
Ich finde, er klingt schon auch irgendwie krass, auch wenn man sagt, naja, er wirkt erstmal so ein bisschen langweilig, jetzt nicht so der krasse Redner, mega charismatisch. Aber der war Menschenrechtsanwalt oder ne, ist eben Jurist, war Generalbundesanwalt. Es klingt für mich erstmal nach einem krassen Typen.
Ja, und er war auch der Erste in der Familie, der studiert hat. Und er hat gesagt, er hat sich immer in diesen neuen Umständen, in denen er sich wiedergefunden hat, hat er sich immer erst einmal fremd gefühlt und hat so gedacht, da gehöre ich doch gar nicht hin mit meinem Working-Class-Background. Und seine Biografen wiederum, die sagen, er ist eigentlich, wo immer er hinkam, erstmal unterschätzt worden und hat dann mehr geliefert, als jeder von ihm erwartet hätte.
Er zieht ja jetzt in die Downing Street, ne? Da wartet Kater Larry. Mag er Katzen?
Das weiß ich gar nicht. Das würde mich
die Briten
interessieren,
bestimmt ja. mag. Er mag bestimmt Katzen, weil die Briten sind ja so tierlieb. Vielleicht, also mag er auch Hunde. Er hält sein Privatleben ziemlich aus der Öffentlichkeit raus, muss man sagen. Er hat zwei Kinder im Teenageralter mit seiner Frau, die beim NHS oder im Gesundheitswesen arbeitet. Hm. Mehr ist darüber auch nicht bekannt. Und da legt er zum Beispiel ganz großen Wert darauf, dass es keine Fotos von den Kindern in der Öffentlichkeit gibt. Hm. Er sagt, wie alt sie sind, aber nicht einmal die Namen der Kinder sind öffentlich bekannt.
Ja, krass.
Das erklärt vielleicht, warum ich nicht weiß, ob er ein Katzenfreund ist. Aber Larry ist ja so unheimlich charmant. Da kommt ja auch Keir Starmer nicht dran vorbei.
Ja, den muss man lieben. Er ist jetzt aber auch nicht besonders beliebt, ne? Warum hat er und warum hat Labour die Wahl trotzdem gewonnen? So stark gewonnen.
Eigentlich werden Wahlen in der Politik ja ganz, ganz häufig eher verloren als gewonnen. Und das hier ist, denke ich, ein klassischer Fall. Die Bürger haben die Tories nicht nur abgewählt, sie haben ihnen noch einen kräftigen Tritt mitgegeben auf den Weg raus. Die hatten die Nase so voll von diesen konservativen Regierungen, besonders in den letzten Jahren. Ich sage nur Boris Johnson, Liz Truss, ich sage Partygate, ich sage Skandale, Lügen. Eine stete Selbstbeschäftigung der Partei mit sich selbst. Die haben sich untereinander gestritten und haben versucht, sich auf Kosten der Gesamtheit da in ihrer Partei zu profilieren. Es gab ja in einem Jahr 3 Premierminister. Mhm. Also die haben sich gegenseitig auch gemeuchelt. Und das ist den Leuten wahnsinnig auf die Nerven gegangen, zumal das Land ja wirkliche Probleme hat. Das Gesundheitssystem, die Lebenshaltungskosten, habe ich schon drüber gesprochen. Die Leute haben auch ein Problem mit der Migration. Die möchten gerne, dass das besser kontrolliert wird. Und da haben die Tories dann ja immer diese sehr populistische Ruanda-Politik angeboten. Aber es ist ja kein einziger Flüchtling zwangsweise nach Ostafrika geschickt worden. Das muss man jetzt nicht bedauern, dass das nicht passiert ist. Aber es ist eben so ein klassisches Beispiel für eine Nicht-Politik der Tories. Und da erwarten sich die Leute jetzt eben, dass Labour es vielleicht besser macht. Jedenfalls geben sie Labour eine Chance, es besser zu machen.
Wie schauen junge Menschen in UK jetzt auf dieses Wahlergebnis? Darüber konnte ich mit ihm sprechen.
Ich bin der Maurice, ich lebe seit 7 Jahren hier in Großbritannien. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und promoviere hier in Oxford an der Universität in Politikwissenschaften.
Brexit, Corona-Pandemie, diverse Premierministerinnen und Premierminister.
Es waren wirklich sehr bewegte Jahre.
Und Maurice hat sich die Wahl extra nicht auf einer Watchparty angeschaut.
Ich wollte hier fürs Interview heute Morgen frisch sein, deswegen war es bei mir zu Hause.
Und das wissen wir natürlich genauso zu schätzen, wie wenn Christine Heuer mit nur 1,5 Stunden Schlaf für uns berichtet. Ich habe Maurice gefragt, wie die Stimmung bei ihm nach diesem Wahlausgang ist.
Ja, ich glaube, mir geht es vielleicht wie viele andere, anders als vielleicht die US-Wahlen, wird hier in England das nicht so vielleicht emotional wahrgenommen. Von daher, also bei uns ist es hier in Oxford, aber auch in der Fakultät recht business as usual.
Glaubst du, Keir Starmer ist der Richtige für den Job? Was empfindest du, wenn du den siehst in Interviews oder im Fernsehen, wenn du den hörst? Was geht da in dir vor?
Ich glaube, unter vielen jungen Leuten gibt es weniger Euphorie für Keir Starmer im Vergleich zu den letzten Wahlen, wo Jeremy Corbyn angetreten ist. Aber ich glaube, dass wirklich der Grund, warum Keir Starmer so erfolgreich war, war, weil er auch eben einen Kurs der Mitte eingeschlagen hat. Und er ist unter allen Parteien und unter vielen Menschen hier in Großbritannien sehr respektiert. Ähnlich wie vielleicht auch nochmal, um den Vergleich zu Deutschland zu bringen. Ähnlich wie Olaf Scholz hatte er eine technokratische Reputation. Genau, deswegen, ich glaube, es ist weniger Euphorie, aber viele trauen ihm eben zu, dass er den Job angesichts der vielen Herausforderungen des Landes gut erfüllen kann.
Was könnte Starmer als allererstes machen, wo du wirklich so direkt denken würdest, alright, vielleicht ist er wirklich genau der Richtige für den Job. Was würde dich positiv überraschen?
Ja, in den Tagen geht es jetzt zuerst einmal darum, sein Kabinett zusammenzustellen. Aber ich glaube, dass man eher eine langfristigere Perspektive einnehmen muss. Eins der Kernthemen im Wahlprogramm war Wirtschaftswachstum. Das lässt sich nicht von heute auf morgen erreichen. Genauso wie der angespannte Wohnungsmarkt. Das lässt sich auch von heute auf morgen nicht gleich lösen. Deswegen wird sich zeigen müssen, wie er über die nächsten Jahre regieren wird.
Wenn du sagst, auch angespannter Wohnungsmarkt ist eine Sache, die ganz viele, vor allem auch junge Menschen, aber natürlich nicht nur beschäftigt. Wie viel zahlst du gerade für deine Wohnung oder Zimmer oder wie wohnst du?
Wohnungsmarkt ist wirklich für viele junge Leute eins der Top-Themen, weil wir eben im Vergleich zu anderen Ländern in Europa viel, viel mehr zahlen. Ich zahle gerade an die 700 Pfund in Miete jeden Monat. Ich bin noch vielleicht im Vergleich zu anderen Leuten, die in London wohnen, recht glücklich dadurch, dass ich eben meine Wohnung von meinem College zur Verfügung gestellt bekomme, weil wir in Oxford haben uns diese verschiedenen Colleges und da eben hat jedes College auch für seine Mitglieder eben Zimmer, die sie zur Verfügung stellen. Aber selbst da ist eine Miete von 700 Pfund doch recht hoch.
Ich wollte gerade sagen, wie groß ist denn dein Zimmer oder deine Wohnung?
Also nicht sehr groß. Also es ist wirklich ein Zimmer mit einem Bad und dann teilen wir uns eben im Haus die Küche.
Ja, okay. Ja, so ein Studentenwohnheim über 700 Pfund ist jetzt auch nicht günstig. Was auch ein Riesenthema ist, ist Gesundheitsversorgung, ne? Und auch Warten auf Arzttermine. Wie nimmst du das wahr? Ist das mega schwierig?
Also es ist recht einfach, einen Hausarzttermin zu bekommen. Das ist wirklich kein Problem, aber dann einen Spezialisten zu sehen, das ist schwierig. Und genauso auch OPs etc. sind die Wartelisten ungemein angestiegen. Und da haben wirklich viele persönliche Probleme, aber auch mit ihren älteren Familienmitgliedern. Und ja, das ist wirklich auch eine der Dinge, die wirklich eine große Herausforderung für die nächste Regierung darstellen wird.
Hoffst du auf eine erneute Annäherung vielleicht auch an die EU von Großbritannien oder ist das kein Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, Brexit in diesem Wahlkampf hat es kaum noch eine Rolle mehr gespielt. Und Labour hatte auch die roten Linien gezogen. Also es wird kein Beitritt in die Wirtschaftsunion geben oder eben auch keine EU-Mitgliedschaft mehr. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass man gerade im Angesicht des Krieges in der Ukraine und anderen globalen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel gut zusammenarbeitet. Und das ist wirklich auch eine Sache, für die ich mich persönlich einsetze. Und ich bin recht hoffnungsvoll, dass dies über die nächsten Jahre auch geschehen wird. Genau.
Maurice ist übrigens auch Mitglied in der British German Association. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich fürs deutsch-britische Verhältnis stark macht. Es gibt viel zu tun, also jetzt für Keir Starmer, den neuen Premier. Er muss sich ums Gesundheitssystem, die Lebenshaltungskosten kümmern, das Vertrauen in die Regierung zurückgewinnen.
Now, this wound, this lack of trust can only be healed by actions, not words. I know that.
Taten statt Worte, sagt er. Das Thema Migration ist auch ein ganz wichtiges, das die Menschen beschäftigt, sagt unsere Korrespondentin Christine Heuer. Ich habe sie auch gefragt, wie Keir Starmer diesen Wandel, den er ja verspricht, jetzt konkret umsetzen will.
Er hat sich jedenfalls im Wahlkampf ziemlich bedeckt gehalten, was genau er vorhat. Ich denke, er muss ganz schnell liefern, denn die Menschen sind nicht begeistert von Labour. Wie gesagt, sie haben die Tories eher abgewählt, als die Sozialdemokraten in die Macht gewählt zu haben. Und um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen, muss er jetzt schnell etwas liefern, was die Bürger beeindruckt und möglicherweise langfristig überzeugt. Was das ist, im Moment, ehrlich gesagt, eine ziemliche Wundertüte. Warten wir es ab.
Nigel Farage, Rechtspopulist, Brexit-Vorkämpfer, ehemals UKIP-Partei, ist mit einer neuen Partei oder einer reformierten Partei angetreten, Reform UK, ist jetzt auch ins Parlament eingezogen. Wie kam das zustande?
Ja, Nigel Farage hat ja eigentlich immer die Politik gefordert, die die Tories imitiert haben und erfolglos imitiert haben, wie man am Wahlergebnis sieht. Und Rishi Sunak hatte ja den Wahltermin für den 4. Juli sehr überraschend so früh angekündigt. Also wir hatten eigentlich alle damit gerechnet, es wird im Oktober oder November gewählt. Dann wäre Nigel Farage sehr wahrscheinlich bei seinem Freund Donald Trump im Wahlkampf in den USA gewesen. Aber so hatte er Zeit und dann hat er sehr überraschend seinerseits angekündigt, dass er antritt, dass er den Parteivorsitz von Reform UK übernimmt und dass er in Clacton-on-Sea kandidiert. Diesen Wahlkreis hat er jetzt wirklich überzeugend geholt und nun zieht er mit drei anderen Abgeordneten seiner Partei ins Unterhaus ein und sein erklärter Wille ist es, da ist vor allen Dingen den Tories so richtig schwer zu machen im ersten Schritt. Die möchte er weiter nach rechts drängen. Er möchte sie im Grunde in irgendeiner Weise übernehmen. Und heute früh hat er dann auch schon gesagt, als nächstes habe er Labour auf dem Schirm und werde sich anschicken, denen die Wähler auch wegzunehmen. Und er wolle die nächsten 5 Jahre im Parlament nutzen, um eine Massenbewegung zu mobilisieren, die ihn dann 2029 möglicherweise selbst in die Downing Street trägt.
Finde ich mit 4 Sitzen aktuell eine stabile Aussage, stabile Einschätzung.
Ja, das klingt wenig, ist auch wenig. Man muss sagen, diese wenigen Sitze geben nicht wieder, dass tatsächlich sehr viele Briten und Britinnen Reform UK gewählt haben. Die haben 14,3% der Stimmen geholt. Mhm. 14,3%. Das sind westdeutsche Verhältnisse. Also Reform UK ist ja so ein bisschen, also kann man sagen, das ist so die britische AfD. Und nun, erstens ist diese rechtspopulistische Partei erstmals ins britische Parlament eingezogen. Es gab diese Elemente bei den Tories, aber es war eben nur ein Flügel. Jetzt haben wir eine ganze populistische Partei da sitzen. Und Nigel Farage und auch einige seiner Mitspieler im Parlament, das sind ganz lautstarke, gewiefte Rhetoriker. Die werden jeden Auftritt, den sie bekommen, nutzen, um so richtig auf die Pauke zu hauen. Und die werden versuchen, die Bevölkerung aufzuhetzen, wann immer es geht.
Christine, danke für deine Einschätzung und ich wünsche dir, dass du heute Nacht mehr als 1,5 Stunden schlafen kannst. Gute Nacht dann.
Stimmt. Danke. Also, tschüss.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben mitgearbeitet Paulus Müller, Michael Bödecker, Marcel Christmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.